Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 21. September 2018, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf geht. Denkend sprechend, sprechend denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik. Ja, ihr kennt das soweit. Ja. Das ist heute etwas außer der Reihe. Ich tat mich schon etwas schwer, diese Zahl auszusprechen. 21. Ich war einen kleinen Moment heute auch verwirrt und dachte so, Sendung, nicht? Das ist ja manchmal, denke ich, so fast, das hat sich schon verkörperlicht. Dieses Gefühl, Anfang des Monats, kommt diese Radiosendung und jetzt sind wir ja schon gut im zweiten Drittel des Monats, bald Herbstanfang, nicht? Das war ja nun so, eigentlich hätte ja turnusgemäß der letzte Freitag, das war auch die letzte Möglichkeit, der 14. September, auf Sendung gehen müssen. Ich war sogar in Berlin und darauf eingestellt, von dort zu senden, aber dann stellte sich in der Vorabsprache raus, dass ein technisches Problem bestand bei Radio X und dass wir deswegen die Sendung nicht riskieren wollten. Es hätte Gefahr bestanden, dass sie unterwegs zu Bruch gegangen wäre, wie man vielleicht so bildlich sagen könnte, wollte, nicht wahr? Natürlich auch diese Sendung, so er jetzt am Radio höher hängt, sei es on air oder über Internet, die kommt zu euch aus Hamburg über Skype. Ich sitze hier in meiner Küche in Hamburg und sende via Internet zu euch. Aber wenn man schon von vornherein weiß, dass Schwierigkeiten drohen, dann will man das natürlich nicht in Gefahr bringen, die ganze Angelegenheit. Deswegen haben wir gesagt, wir verschieben es um eine Woche. Und dank der Programmkommission, freundlicherweise, können wir dann die nächste Sendung auch um 4 Wochen verschieben. Die ist dann, ich sage es schon mal an, am 19. Oktober, also genau in 4 Wochen. Ja, also ich hatte eigentlich nun dran gedacht, mal außer der Reihe. Ich war nicht ganz begeistert, als dann vor, glaube ich, 3 Wochen meine Schwester mich anrief und fragte, ob ich vielleicht übers Wochenende, wenn sie weg wäre, auf meinen Neffen aufpassen würde. Also gerade eben wegen der Radiosendung, weil das ist auch immer, auch wenn es so, sag ich mal, locker leicht und dann man denkt, naja, der macht ja da nichts, daherkommt, so das wieder in fremder Umgebung zu machen. Also bei meiner Schwester, zumal das Haus bei ihr mit den wenigen Wänden so furchtbar hallig ist und ich da immer von der Tonqualität Bedenken habe, naja. Also dann war das so, ich stand auf dem Platz, in einem Savignyplatz in Berlin, wo ich hin und wieder Station mache, nicht? Also, und telefonierte mit Radio X und da stellte sich raus, ja, also wir machen das, wir verschieben es. Ich sagte, ich habe Zeit, dann verschieben wir das um eine Woche. Ja, so ist es. So bisschen habe ich das Gefühl dann auch, und so als wären mir jetzt ein wenig die Themen abhanden gekommen, ne? In einer Woche, wer weiß, ne? Es ist ja immer irgendwas, was einen beschäftigt, ne? Also zum Beispiel jetzt die Tage, das hat sogar mit Frankfurt zu tun, da gibt es einen Menschen, der einen penetrant mit E-Mails zuspuckt. Also ich weiß gar nicht, wie ich auf den Verteiler gekommen bin, aber es ist kein Einsehen, nicht? Und das ist einfach ärgerlich, nicht? Man denkt ja immer, na ja, also nur das ist halt diese ganze, natürlich irgendwie, ich meine, Spam gibt es ja schon lange irgendwie. Dieses Jahr hatten wir diese Datenschutzgrundverordnung, wo man dann im Mai Ende Mai und Anfang Juni noch immer überschwemmt wurde mit Mails, sie müssen jetzt gar nichts tun oder sie müssen jetzt zustimmen und so weiter. Diese Person hat sich daran überhaupt nicht gehalten und mir weiterhin irgendwelche mich nicht betreffenden und mich auch nicht interessierenden Veranstaltungstipps aus Frankfurt zugeschickt. Und mir ist irgendwann, habe ich gedacht, jetzt reicht's, ne? Also ich will das einfach nicht mehr, ne? Schreibt er mir aber dann heute und da habe ich mich aufgeregt. Ja, du kannst mich ja auf Spam stellen. Ja, nee, also will ich dann auch gar nicht. Ne? Ich will einfach, dass das aufhört, weil das ist ja auch wieder so, Spam ist ja auch nur ein Ding, was nicht, sage ich mal, 100% funktioniert. Dann hat man es schon wieder. Nicht? Ich meine, wenn jemand einfach permanent sagt, nee, also ich will das nicht. Wie komme ich jetzt hier? Ich habe ja hier heute wieder einen kleinen Test mit dem Video gemacht, habe hinter mir so eine weiße Decke aufgehängt, weil ich immer dachte, so ein bisschen komisch. Irgendwie ist es zwar einerseits so meine Küche hier, ne, was ist da dran schon aufregend. Andererseits dachte ich, naja, also soll das jetzt unbedingt jeder sehen, nicht? Jetzt habe ich so wie, fast wie so ein bisschen Studio-like, habe ich so hinter mir, habe ich so eine weiße Wolldecke aufgehängt, die mich dann so ein bisschen abschließt. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, nicht? Ich weiß auch gar nicht, ob dieses Video, das letzte Mal war es ja so, dass das irgendwann so am Ende abgebrochen ist. Naja, so ist es halt hier. Wir arbeiten hier alle mit improvisierter Technik. Das ist kein regulärer Sendebetrieb, ne? Also auch ne, für alles unter den denkbar widrigsten, ja nicht die widrigsten, aber unter minimalen Umständen, ne, und bezahlt wird sowieso niemand. Ne? Übrigens heute hier in Frankfurt, sage ich hier in Frankfurt, sage ich schon, hier in Hamburg ist gerade so eine kleine Konferenz, irgendwie Startcamp oder sowas heißt es, glaube ich, über Kulturvermittlung, also auch im Hinblick auf Internet. Und da kamen heute so ein paar Mails über, was war das? Ach so, ja, irgendwie da ist sogar diese berühmte, muss man ja fast schon sagen, Katrin Pasik, die wurde zitiert. Ja, man könnte ja in Honorarverhandlungen mit Kulturinstitutionen, war das ungefähr so, auch sagen, für weniger Honorar auch weniger leisten, nicht? Und dazu habe ich zurückgeschrieben, naja, das ist ein guter Gedanke, ne? Also will ich auch wirklich nichts gegen sagen. Also man sollte immer sehen, dass man war auch immer meine Sache, ne? Ich denke zum Beispiel daran, dieser, ich weiß, wie hieß denn, dieser Kube Ventura, ne, in Frankfurt, der lud mich mal ein zu einem Vortrag, ne, und da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich hätte gern 250 Euro, ne, und da hat er irgendwie den Mund verzogen, als wenn wir so irgendwie, als hätte er auf einen toten Zahn gebissen, ne, und fing dann an, ja, und der bräuchte ja Geld und für die und so, und der demjenigen hätte er noch versprochen, dass er ein Zugticket für die Eröffnung bekäme und so weiter und so weiter. Ne? Aber für meinen Vortrag, da wäre ja wirklich nichts drin. Ne? Da habe ich noch gesagt, ja, also wenn du dann so ein Logo von mir da ins Foyer hängst, dann würde ich es noch machen. Ne? Wenn du da groß Think Frankfurt schreibst, ne? Und selbst da ist er nicht drauf eingegangen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Es war, glaube ich, gerade im letzten Jahr um diese Zeit, dass mich ein Frankfurter Museum hartnäckig anschrieb und um die Nutzungsrechte eines Fotos bat und dann das auch wieder in die Hose ging, ne? Weil Geld haben sie nicht, ne? Also die dachten, da schreiben dann auch so, ja, wir dachten, wir kriegen das umsonst, ne? Weil sie eben denken, habe, da muss man sich ja unglaublich gebauchpinselt fühlen, wenn da ein Frankfurter Museum bei einem anfragt und das Foto haben will für seine Dauerausstellung. Ne? Für 10 Jahre wollten die denn ihrer Dauerausstellung mein Foto haben, für gar nichts, ne? Also, ne, und aus der Warte schrieb ich dann zurück, naja, gute Idee mit dem Geld verhandeln und eben weniger Leistung bei weniger Geld, ne, aber im Hinblick zum Beispiel auf ein Foto halt, soll man sagen, irgendwie, naja, ihr kriegt nur das halbe Foto. Ich hatte noch im Hinterkopf, und das schrieb dann auch jemand, irgendwie geringere Auflösung wäre denkbar, ne? Also was weiß ich, wenn man jetzt irgendwas im Netz, ne, oder so geringer als was, ne, als Print oder so, wenn sie es drucken wollen, ne? In der Regel ist es ja immer so, dass alle die höchste Auflösung haben wollen, ne? Man schreibt dann am besten, ja, ich habe das Bild in 10.000 mal 30.000 Pixeln, weil ich das mit meiner irgendwie 6C Hasselblatt, ne, irgendwie gibt ja so eine Hasselblatt, die extra hohe Auflösung hat, ne? Irgendwie weil mich das auch irgendwie so reizt, ne? Irgendwie die 50.000 oder weiß nicht, was das kostet für dieses Hasselblatt-Ding, irgendwie das macht mir ja gar nichts aus, ne? Also, ja, und das schenke ich euch, ne? In 10.000 mal 30.000 Pixeln oder sowas, ne? Also, ne, also dann kommt in der Regel, kommt ja immer, war es da auch so, der Punkt 2 ins Spiel, nicht, dass die Auftraggeber dann im Grunde den Auftrag schon in Frage stellen, wenn man anfängt zu verhandeln. Ne. Dann werden sie an, säuerlich zu werden. Ne, und dann so war das dann auch irgendwie bei mir. Ich hatte damals letztes Jahr noch VG Bild eingeschaltet, die nach meiner Ansicht eine relativ moderate Lizenzgebühr vorgeschlagen hat. Aber auch das war dem Museum anscheinend zu viel. Und das ist auch in anderen, ne? Als ich zum Beispiel da am MAK in Frankfurt gearbeitet hatte, da ging es auch irgendwann um Honorarkürzungen. Ne? Und da ist es gar nicht so einfach zu sagen, wie man jetzt die eigene Leistung in Stücke schneidet, ne? Dass man sagt, ja, ich mache de facto weniger. Ne? Also es mag vielleicht, ne? Man stellt sich vor, jemand schreibt einen Text, ne? Und sagt dann, naja, ihr Drittel weniger Honorar, gleich Drittel weniger Zeilen. Ne? Und wenn das zum Beispiel jetzt in der Zeitung mit, ne, im Web kann man es noch machen, dann wird einfach das bisschen kürzer. Aber wenn zum Beispiel eine Zeitung so und so viel Spalten oder Zeilen reserviert hat und dann sagt einer, nee, ich mache ein Drittel weniger, dann wird wahrscheinlich, dann kriegt ja die Zeitung ein Problem, ne? Weil wenn sie jetzt da nicht irgendwie eine Werbeanzeige oder sonst irgendwas reinpacken können. Ne? Also, und wie gesagt, bei anderen Sachen ist halt auch ist auch die Frage, kann man das wirklich vernünftig, ne, so quasi weniger Geld gleich weniger Leistung. Ne? Ich dachte heute noch daran, naja, wenn du ein Foto in Stade machen sollst und du sagst, nee, ich fahre nur bis Buxtehude, dann werden sie dir einen Vogel zeigen, ne? Weil das ist ja dann, ne, die Leistung. Ne? Und oftmals hat man so einen gewissen Punkt erreicht, nicht, der überhaupt so eine Grundleistung darstellt. Ne? Ich dachte hier zum Beispiel, sah ich heute so jemanden, der da auch übrigens mit schwerem Gerät da an der Elbe fotografiert hat, bei mir auf Instagram, ne? Und das ist dann in Geo erschienen. Da, ne? Dachte ich, naja, ob er denn wenigstens da ein Honorar bekommen hat, ne? Was sein Phase One-Rückteil auch bezahlt. Ne? Denn man könnte genauso gut sagen, naja, hättest du auch eine Nikon irgendwie holen können oder irgendwie eine Canon, ne? Also von der Auflösung her, wer weiß, ne? Und so schrieb heute auch einer auf Twitter eigentlich dann, ne? Oder es geht jemand vom Museum mit dem Handy raus und fotografiert es, ne? Ist auch die Option, ne? Also man muss überhaupt, ne, er schrieb, und das ist ja ungefähr so auch meine Sicht auf die Sache, berufsmäßige Fotografie ist tot, schrieb der Mensch, nicht? Also nicht ganz, würde ich sagen, aber nahe dran, ne? Und deswegen bin ich froh, dass ich mit dem, was ich fotografiere, muss ich weder, ja, das ist so mein, ich will weder Geld verdienen, noch habe ich einen Kunstanspruch. Wobei ich ja der Meinung bin, ich kann es, glaube ich, nicht genug wiederholen, dass wenn man Fotografie als das Erzeugnis eines irgendwie gearteten Bildes mit fest umrissenen Eigenschaften versteht, ne? So wie man das so in der Galerie, so, wenn man das sagt, so ein Abzug oder sowas, ne? Dann kann das keine Kunst sein, weil Kunst ist heute längst was anderes geworden, ne? Heute mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, übrigens, ja, habe ich mich irgendwie in den letzten Tagen wieder mit der verehrten Sabine Pint herumgeschlagen. Ja, die ist ja immer wieder sehr hartnäckig, wenn es so um künstlerische Positionen geht. Andererseits habe ich auch immer wieder gedacht, also wir haben es ja im Grunde alles schon besprochen. Es kommt auch nicht wirklich was Neues hinzu, nicht? Mal sehen, was sie jetzt zu zur letzten Eingebung schreibt, wobei, ich weiß jetzt auch nicht genau. Ne? Also es ging dann irgendwann, es kommt ja oftmals so ins Hundertste, vom Hundertsten ins Tausendste. Vor einigen Jahren war auf dem von mir auch geschätzten Blog Perisphäre, übrigens habe ich neulich, und das kam wiederum dankenswerterweise über die Sabine Pint so ein Link zu einem Podcast. Da war eine Unterhaltung zwischen dem Menschen, der dieses Blog macht. Irgendwie, der nennt sich auf Twitter Wundersee. Ich glaube, das Blog heißt auch Wundersee, ich bin mir nicht ganz sicher. Und eben dem Florian Kuhlmann aus Düsseldorf. Und da ging es auch so um Kunst, macht man da noch weiter, hört man auf, unter welchen Bedingungen. Zum Beispiel sagte dieser Wundersee, ich mache jetzt noch ein Jahr und dann höre ich auf. Und der Kuhlmann sagte, nee, schaffst du nicht. Ne? Was soll denn in einem Jahr groß passieren? Da kann man sich natürlich fragen, klar, soll da jetzt in einem Jahr da so eine Großkarriere beginnen, ne? Und die Galerien reißen sich um einen. Könnte sein, ne? Für viele, die an dieser legendären Ausstellung Frieze in London teilgenommen haben. Wann war die? 84 oder 86, ne? So das war ja so die Geburtsstunde der New, wie sagt, wie hieß das nochmal? New British Art oder sowas, ne? So mit Damien Hirst und Tracy Emin und Sarah Lucas und so weiter. Na, also für die änderte sich das plötzlich, kann man sagen, über Nacht mit dieser einen Ausstellung. Das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Also da wird sicherlich so im Hintergrund, Untergrund schon einiges passiert sein. Ne? Aber sagen wir mal, für den unbedarften Beobachter schien das wie über Nacht zu kommen. Ne? Mal sehen, wollen wir es ja diesem Herrn Wundersee wünschen. Ja, ich weiß gar nicht, wo habe ich das irgendwo gepostet? Auf Twitter? Ich weiß nicht. Also das Interview, das habe ich neulich, als ich nach Frankfurt fuhr, habe ich es im Zug gehört. Anderthalb Stunden, das war gut auf der Fahrt. Wie kam ich jetzt da drauf? Da damm, da damm, da damm mit dem Aufhören und jetzt habe ich schon fast den Faden verloren. Wie war das nochmal? Ja, wir waren da mit dem der Fotografie und der Kunst. Jetzt muss ich tatsächlich bisschen überlegen, wo wir da waren. Ich war bei Twitter und dieser Startgeschichte. Ja, und Fotografie, ne, dass man da draußen rumläuft und na sowas. Jetzt habe ich so ein klein wenig, kommt nicht so oft vor, 16 Uhr und 20 Minuten. Ihr hört das Seminar auf Radio X. Der Moderator hat gerade den Faden verloren. Tja, was mache ich da? Ich erzähle noch ein bisschen einfach was anderes, was mir auch so durch den Kopf ging. In der letzten Sendung, Mensch, die ist ja jetzt eben schon 10 Wochen, ach Quatsch, 10 Wochen, 6 Wochen her. Das war nämlich am 10. August, war das so? Da dam, da dam. Und ich glaube, darüber hatte ich gesprochen, dass ich ja so ein kleines Häuschen in der Nähe von Ahrensburg im Netz entdeckt hatte. Und ich habe mir da gedacht, das war an einem Freitag, und ich habe dann gedacht, ja, am Sonntag, irgendwie war ganz, ganz angenehmes Wetter, habe ich gedacht, da fährst du mal raus und guckst dir das an. Und da bin ich auch da rausgefahren nach Ahrensburg, habe das Rad mitgenommen und fand ein recht apartes Gebäude. Das sah ja schon im Netz so ein bisschen anders aus, als was so sonst an Eigenheimen da angeboten wird. Ich sprach ja schon in der letzten Sendung darüber. Ich war also die meisten Eigenheime, die brüsten sich damit, irgendwie familientauglich zu sein. Ne? Klar, das ist so die Zielgruppe. Ne? Die Kinder sind klein und man ist noch so im ersten Abschnitt des Berufslebens und das sieht alles gut aus. Ne? Und dann, ja, man braucht ein bisschen Platz, man will ins Grüne und dann braucht man halt so ein Häuschen. Ne? Und darauf reagiert halt die Immobilienbranche und bietet entsprechende Objekte an. Ne? So wie ich ja auch schon das letzte Mal darüber sprach, Eva Illus, ne, die sagt, ne, also wer sozusagen in unserer Gesellschaft pekuniär, finanziell oben aufschwimmen will, der geht eine Partnerschaft ein. Ne? Also es ist. Man redet natürlich viel von gut verdienenden Singles, aber so sagt Eva Illus, ne, also diejenigen, die Geld auf den Tisch legen können, ne, also eben zum Beispiel beim Immobilienkauf, das sind Pärchen, ne, da trifft sich, ne, sie hat ein bisschen Geld und was geerbt und er hat ein bisschen Geld und was geerbt, ne, und plötzlich kommt da eine Million zustande oder sowas. Ne. Ist ja übrigens so hier, ne, dachte ich so die Tage, ich greife so ein bisschen vor, ne. Also, wenn man hier was bewegen will in Hamburg, dann muss man fast eine Million hinlegen. Ne? Dieses kleine Ding da in Ahrensburg schien günstiger, eigentlich nur 240.000. Nun ja, ich stand davor und der Bauzustand schien mir sehr bedenklich zu sein. Ein Teil des Daches der Garage war eingebrochen. Und auch sonst hatte ich so den Eindruck, da ist schon seit etlichen Jahren nichts dran gemacht worden, obwohl im Netz stand 2011 renoviert, aber was immer das heißen mag. Trotzdem hat es so seine Vorzüge gehabt. Es war nämlich das letzte Haus in der Straße. Irgendwie danach kam nur so eine Art Eisenbahnschlucht. Ja, und unter schönen, großen, alten Bäumen, nicht, ruhig schien es. Man hatte die letzten Nachbarn im Rücken. Kam mir schon ganz gut vor. Es kam natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon in meiner Sendung erwähnte, natürlich der zweite große Nachteil, die Entfernung. Nur 2,4 Kilometer zum Bahnhof Ahrensburg. Ich hab gleich gewusst, dass das geht eigentlich so gar nicht. Ne? Und ich habe dann immer hin und her überlegt, war ich ja neulich mal ganz kurz in Frankfurt, da hat mir der Rainer noch zugeredet, ich sollte doch einen Führerschein machen. Und ich habe immer gedacht, naja, so ja und nein und ja und nein, eigentlich nicht. Ne? Also, naja, trotzdem, das spukte immer so in meinem Kopf herum. Und dann war es, glaube ich, Anfang letzter Woche, bevor ich nach Berlin fuhr, dachte ich ja, komm, jetzt rufst du doch noch mal bei dem Makler an und vereinbarst du mal einen Besichtigungstermin, dass du so letzte Klarheit bekommst. Und dann rief ich also da an und dann sagte der, ja, irgendwie können Sie jederzeit, die Tür im Hof steht offen, aber passen Sie mit der Baugrube auf. Und ich sagte, was denn für eine Baugrube? Ne? Und er sagt, ach, wussten Sie das gar nicht? Wir teilen das Grundstück, da kommt irgendwie rechter Hand auf 3 Meter Entfernung oder Mindestabstand ein weiteres Haus hin. Ne? Und ich sagte, ja, ich war doch dort. Also Sie meinen auf der rechten Seite vom Haus? Ja, sagt er. Ne? Irgendwie, das kostet nochmal 240.000. Und ich sagte dann noch, ach so, irgendwie, ich glaube, dann ist es eher nichts für mich. Ne? Und er so, in so einer ganz trockenen Arroganz, wie ich das hier des Öfteren schon mal von Hamburger Kaufleuten hatte. Ne? Naja, sagt er so, das wären ja auch 6 Richtige im Lotto, wenn das nicht so wäre. Ne? Dachte ich, ja, genau. Ne? Da geht ihr hin und nehmt noch so ein Grundstück, teilt ihr ein Grundstück von 300 Quadratmetern und dann macht ihr 480.000 da draus. Ne? Weil ich hatte noch, und das war auch der Gedanke von anderen, dass vielleicht dieser ursprüngliche Preis da irgendwie eher den Grundstückspreis niederspiegelte und jemand dann vielleicht das Haus abreißen würde. Ne? Und dachte ich auch so, ja, guckt euch an, ne? Ihr, wie ihr dahergeht. Ne? Also da, ne, diese Raffgier, ne, heutzutage mit den Immobilien. Ne? Auf der anderen Seite, man kann sich ja auch so fragen, was tun mit dem Geld? Ne? Das ist ja bei weitem nicht so, dass das sind institutionelle Anleger und so weiter. Ne? Es trifft auch sozusagen Menschen wie mich. Ne? Ich denke, es wird ja immer wieder behauptet, ne? Auch die Mittelschicht könnte sich die Stadt nicht mehr leisten oder die Mieten in der Stadt. Ich glaube, heute ist so ein Wohngipfel oder sowas. Ne? Ich glaube ja auch, da irgendwie wird nichts bei rumkommen. Nicht? Also, es gibt nicht die eine Lösung. Ne? Also gestern oder vorgestern war im Deutschlandfunk war ein kurzer Bericht über Amsterdam. Ne? Die haben auch enorme Probleme und wollen irgendwie, was weiß ich, 7.500 Wohnungen im Jahr bauen. Ne? Niemand sagt, woher denn die Fläche kommt. Ne? Denn das ist zum Beispiel hier in Hamburg ein eminentes Problem. Ist keineswegs so, dass Hamburg irgendwie so vollgebaut wäre. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Hamburg ist so eine der am wenigsten dichten Großstädten und München ist so die dichteste überhaupt, also von Einwohnern pro Quadratkilometer. Trotzdem ist das hier nicht alles Bauland. Ne? Es gibt viel Grün hier, Parkanlagen und andere Gebiete. Ne? Also ich weiß gar nicht, das ging mir heute auch durch den Kopf. Man hat ja in den 60er und 70er Jahren irgendwie die Innenstädte leergeräumt und die Leute ermuntert, auf die grüne Wiese zu ziehen. Ne? Jemand erzählte mal, wie viele Menschen noch in den 50er Jahren in der Frankfurter Innenstadt gewohnt hätten. Ne? Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele es heute sind. Ne? Also all dieser neuen Altstadt zum Trotz, übrigens auch ein ganz schöner, war ein Artikel sowohl erst im Merkur und dann in der Zeit, ne, über diese auch seltsame Geschichte, Baupolitik in der sogenannten neuen Altstadt. Ne, da hat ja die Stadt Frankfurt einen kolossalen Verlust eingefahren. Ne? Also ich will jetzt die Zahlen nicht auf den Prüfstand stellen, aber das waren irgendwo so bei der reale Quadratmeterpreis in der Frankfurter Altstadt lag bei 15.000 Euro, verkauft wurde aber für 7.000 Euro. Nicht wahr? Also das sind ja auch immer diese Dimensionen. Ne? Also gerade, ich weiß jetzt nicht, in dem Artikel, ihr könnt es nachlesen, wie viele Millionen gewissermaßen bei der Stadt Frankfurt da hängen geblieben sind, also die Stadt Frankfurt aufgebracht hat und nicht die Käufer, obwohl es eigentlich genug Interessenten gab. Ne? Also zum Beispiel las ich gestern oder vorgestern in der Rundschau, im Westend in Frankfurt werden Quadratmeterpreise von 16.000 Euro aufgerufen und bezahlt von ausländischen Investoren, für die das immer noch billig oder günstig erscheint. Also warum nicht auch in dieser Altstadt in Frankfurt? Und das sind ja alles so Sachen, wo ich immer denke, ne, dachte ich auch gestern noch über das Schauspiel, ne, in Frankfurt nach, ne, ist ja auch irgendwo rasender Stillstand, wenn man so sagen darf. Niemand weiß genau, was da passieren wird, ne. Ich dachte noch, vielleicht sollte ich das auch noch mal twittern. Egal, egal was jetzt kommt und wie viel es kostet, was danach kommt, also an Institutionen soll sich bitte selbst erhalten, ne? Denn was immer sie bauen jetzt, es wird eine riesige Subventionsmaschinerie wieder werden, ne? Ich habe neulich, ne, also ich weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich denke schon, ne? Die städtischen Bühnen verbrauchen, also Oper und Schauspiel verbrauchen 60 Millionen Euro im Jahr vom Frankfurter Kulturhaushalt und also auch von den Steuerzahlern. Ne? Vor einigen Jahren, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja hoffentlich besser geworden, lag die Zuschussquote zum Schauspiel bei 86%. Das heißt, nur 14% haben die Zuschauer oder irgendjemand anders gezahlt und 86% die öffentliche Hand. Nicht wahr? Das wären, ich habe es mal so Pi mal Daumen, seitdem ich also Anfang der 90er Jahre nach Frankfurt kam, hat man mehr als 1,5 Milliarden Euro für die städtischen Bühnen ausgegeben. Ne? Und ne, also man muss das ja immer auch mal in der Relation zur Kunstauffassung, die dort propagiert wird, stellen. Ne? Also, wenn ich bedenke, ich hatte mal einen Menschen, den habe ich so ein bisschen angetriggert. Das ist ja auch schon vor ein paar Jahren, als mir Geld gekürzt wurde. Übrigens, ja, da habe ich damals gesagt, weniger Geld gleich weniger Eventkalender. Ne? Und dann kamen auch einige, ne? Ich hatte ja auf Think Frankfurt so einen Eventkalender. Der war ja sehr aufwendig, ne? Denn das kann man ja nicht verschieben. Wenn ein Event am Freitag ist und man postet es am Samstag, ist es sinnlos. Es sei denn, man führt irgendwie so ein Notizbuch über das, was gewesen ist, ne? Aber wenn man halt anderen Menschen Nutzen verschaffen will, dann sollte man bei einem Eventkalender das halt im Vorfeld posten, ne? Und da schrieben mir manche, ja, das ist ja schade, dass das nicht mehr gibt und so weiter. Und dann irgendeinen habe ich angetriggert, kannst du nicht mal bei der Stadt Frankfurt dich beschweren? Ne? Und das hat er tatsächlich gemacht. Und dann kam irgendwann kam tatsächlich, hat er einen Brief bekommen von der Stadt Frankfurt und da haben sie geschrieben, also wir können das überhaupt nicht verstehen. Wir haben doch dem Herrn Beck irgendwie in den letzten, überhaupt insgesamt 20.000 Euro bezahlt. Ne? Also da, schön, ne? Also man kann sich natürlich sagen, wow, irgendwie cool, ne? Aber wenn man das eben mal in Relation setzt, ne? Insgesamt, ne? Ich habe 22 Jahre ungefähr und ein bisschen mehr in Frankfurt zugebracht, und mich da für das Kulturleben oder ins Kulturleben eingebracht, ne? Und davon, ne, habe ich 20.000 Euro von der Stadt Frankfurt in diesen 22 Jahren bekommen. Naja, vielleicht über, sage ich mal, indirekte Leistungen ist es vielleicht etwas mehr. Also, ne, ich habe mir ja auch mal anhören müssen, naja, ich hätte ja auch ein gefördertes Atelier bekommen, naja, und ich habe ja auch mit anderen Leuten Co-Projekte gemacht. Aber würden wir es einfach mal verdoppeln, ne? Ich meine, das wäre ja immer noch irgendwie für einen normalen Arbeitnehmer fast nur, sagen wir es, 44 oder 45.000 hätte ich in 22 Jahren bekommen. Ne? Was ist das gegen die 1,5 Milliarden, ne, die städtischen Bühnen verschlungen haben? So. Ne? Ja, 16 Uhr und 34 Minuten. Ihr hört das Seminar auf Radio X außerplanmäßig am 21. September 2018. Jetzt bin ich wieder dahin gekommen. Ich war, das schrieb dann auch jemand auf Twitter. Ich war irgendwie dieses umsonst arbeiten. Ne? Das ist das Problem. Und jeder, der das nicht möchte, irgendwie ist Antikultur. Ne? Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, ne? Dass dieses sozusagen das Gratis oder umsonst arbeiten, sich aufopfern, das ist gewissermaßen die DNA des gesamten Kulturbetriebs, mit dem dieser Kulturbetrieb ja eben seine Besonderheit rechtfertigt. Ne? Also wir sind ja nicht kommerziell, ne? So sagen die ja immer, ne? Gerne. Ne? Wir sind doch nicht kommerziell. Ne? Und denn kommerziell sind die anderen, ne? Irgendwie der böse Kapitalismus und so weiter. Ne? Und dadurch, durch diese, ne? Also kein Geld zu verlangen oder die gesamten Geldwege zu verschleiern, ne? So als wäre es so eine Art von, naja, so eine Art Mafiöse. Ne? Im Grunde, man regt sich über diese ganzen Steueroasen und Unternehmen auf, die ihre Finanzen verschleiern. Ne? Also so, was weiß ich, ne? Die irgendwelche Tarngesellschaften auf den Kanalinseln, den Bermudas oder in Luxemburg. Ne? Aber genauso undurchsichtig sind die Finanzströme im ganzen Kulturbetrieb. Ne? Frag mal jemand gerade weg, ne? So an so einer Institution, ne? Woher denn gerade das Geld für das so und so kommt. Ne? Und viele werden irgendwie die Schultern zucken und das, weil sie es auch gar nicht gewohnt sind. Ne? Also ne, auch dieses, im Grunde ist auch dieses ganze Sponsoring-Geschichte, die verschleiert das ja auch nur. Ne? Dann heißt wir ja der Sponsor oder sowas, ne, unser Sponsor, ne, aber ne, de facto, dass man mit dem, was man macht, auch eins zu eins Geld einnimmt, ne, so wie das ein Metzger oder ein Bäcker oder ein Autohändler macht, ne. Man stellt sich vor, beim Bäcker irgendwie würde jedes Brötchen irgendwie, irgendwie durch einen Betrag X gesponsert oder sowas. Ich meine, das wird auch noch irgendwann kommen. Ne? Ich meine, zum Beispiel halt in den Supermärkten werden ja die Regalplätze verkauft, ne? Und ähnliches und die Positionen und so weiter. Ne? Also es ist keineswegs so, dass alles so geradlinig verläuft. Ne? Man muss ja eher sagen, dass dieser sozusagen der avancierteste Kapitalismus irgendwo halt so sozusagen in Berührung kommt zu dieser. Nochmal einen Schluck Wasser trinken. Zu dieser Kunst- und Kulturwelt. Ne? Also einerseits, ich habe es ja auch schon des Öfteren erwähnt, ne? Weil natürlich diese ganzen Kapitalisten sich riesig darüber freuen würden, wenn sie so eifrige Menschen wie diese Kulturarbeiter hätten, die irgendwie um der Sache selbst willen irgendwie schaffen und schaffen und schaffen, ne? Und kein Geld dafür verlangen. Ne? Und andererseits eben diese gesamte sozusagen Nicht-Ökonomie. Ne? Denn das Höchste, denn ökonomisch lässt sich der Kapitalismus heutzutage ja eh kaum mehr steigern. Ne? Also ist die Volk sozusagen die Steigerung der Ökonomie ist quasi die Nicht-Ökonomie. Ne? Und dahingehend ist das Kunst- und Kultursystem ein wunderbares Betätigungs- und Feld und Inspirationsquelle. Nicht? Da, ne, ich dachte noch, und das wäre auch interessant, ne, ob sich nicht in diesem bewusst antikapitalistischen, ne, ob sich da nicht die extreme Linke und auch die extreme Rechte berühren. Ne? Denn Antikapitalismus, das haben keineswegs nur die Linken für sich gepostet, ne, gepachtet. Ne? Das ist genauso irgendwie auf interessante Weise eben auch also schon vor dem Ersten Weltkrieg. Auch gerade im Ersten Weltkrieg waren von antikapitalistische, nämlich als anti-englische, ne, in solchen Begriffen wie Zivilisation versus Kultur von diesem Werner Sombart, diesem Nationalökonom, gab es so eine Flug- und Hetzschrift, Händler gegen Helden, ne, der Deutsche, Entschuldigung. Der Deutsche ist ein Held, der Engländer nur ein Händler. Ne? Da wird sozusagen die Verachtung für das Geldwesen, ne? So, Simmel, hat ja wiederum Gregor, ich weiß nicht, der Soziologe Simmel hat ja schon um 1900 so ein Buch vorgelegt, Soziologie des Geldes, wo er sehr interessant die Ablehnung oder die Furcht vor dem Geld mit der Fremdenangst verbindet, ne? Der Fremde, ne? Also der Händler, der Reisende ist auch immer mit Geld in Verbindung. Nicht wahr? Denn das macht das Reisen einfacher. Na, man stellt sich eben früher, man wäre irgendwie in Naturalien bezahlt worden. Ne? Man macht eine Reise, um irgendwas anzubieten, was weiß ich, Perlenketten, und man muss stattdessen Ochsen nehmen. Ne? Also wird in Naturalien bezahlt. Irgendwie, irgendwann haben die Menschen gemerkt, das ist unpraktisch. Ne? Und das Geld ist, ne? Und eben weil das Geld keinen Eigentümer kennt, ne? Es gibt diese von diesen Wer war das? Hadrian oder Trajan, Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Ne? Also ne, dieses Unpersönliche des Geldes, ne, was dann auch wiederum mit dem Fremden, dem Reisenden, ne, man kennt ihn nicht. Ne? Also insofern, dieses ganze ich muss da, jetzt darf ich aber meine, weil Kunst bist, ist ja jetzt irgendwie außer Landes. Ne? Aha, da darf ich ja jetzt spannend sagen, höchst spannend, ne? Die Verbindung zwischen dem Geld und dem Fremden. Ne? Und dann kommt bei Simmel dann auch noch der Antisemitismus, denn der Jude ist ja dann wiederum der Reisende, der Händler, der Fremde per se. Ne? Deswegen gibt es ja auch so eine Gruppierung, ich weiß gar nicht mehr, wie die sich nennt, ne, die hinter antikapitalistischen Tendenzen auch immer antisemitische Tendenzen vermuten, auch nicht unspannend, wenn ich mal so sagen darf. Naja, ach so, jetzt wollte ich ja wieder, ne, war ich ja bei dieser ganzen Immobiliengeschichte, ja. Kann ja nur sagen, bin froh, dass ich da angerufen habe. Schade, schade. Ne? Jetzt ist wiederum ne, natürlich die Frage, was jetzt tun. Ne? Es ist wieder sozusagen Reset. Und ich hatte noch überlegt, sollst du es nicht doch machen? Ne? Sollst du nicht doch versuchen, dieses Haus in Ahrensburg zu kaufen, auch wenn es so weit weg ist? Vielleicht dann doch Führerschein machen und so weiter. Ne? Weil ich dachte, dann ist Ruhe. Ne? Dann ich will einfach, eigentlich, ich will hier nicht mehr in dieser Wohnung, die kein Zuhause für mich ist, weiter sein. Ne? Und so wie es momentan aussieht, also jedenfalls solange meine Mutter noch lebt und ich da nach Berlin, immer nach Berlin fahren muss, ist es keine Option, nach Frankfurt zurückzugehen. Ob sich das noch mal ändert, weiß ich nicht. Ne? So dass es so danach aussieht, ne? Als würde ich doch hier irgendwo in Frankfurt, sage ich, Hamburg bleiben. So scheint mir das. Also, ne, dachte ich, ach, dann wär's das, ne, dann hättest du vielleicht so einen Ort, ne, um den du dich kümmern kannst, denn es ist ja auch immer so ein leicht baufälliges oder renovierungsbedürftiges Haus, das ist ja auch immer nur so eine Herausforderung, ne, dachte ich, da habe ich schon immer so Gedanken, naja, dann wie wird's denn, ne, ein Kamin und ein Garten, ich sah mich schon, ne, dachte ich so, was würdest du gerne haben? Äpfel, Quitten und Pflaumen, ich glaube, das wäre so meine, ich gucke hier so gerade aus dem Fenster in meinen, ja, das ist ein Vorteil dieser Wohnung, dieser schöne grüne Innenhof mit großen Bäumen und direkt gewissermaßen in Greifweite ein Birnbaum und da hängen wirklich dicke, fette Birnen dran. Ich sprach schon mit dem einen oder anderen darum, ich könnte mir ja so ein, wie heißt das, so ein Pflücker kann man im Baumarkt kaufen, ne, und dann mir mal so eine Birne angeln. Aber auf der anderen Seite sind Birnen jetzt nicht so besonders, die kann ich mir auf dem Markt kaufen. Ne. Aber zum Beispiel Quitten, ne, ist ja so, in 3 Wochen ist in Dänemark im Falsterhus wieder Bauwoche, diesmal Anfang Oktober. Das letzte Mal war es ja Ende Oktober, mal sehen, ob da die Quitten schon reif sind. Also vielleicht durch die Hitze, ne? Das ist ja alles irgendwie so viel früher in den Jahren. Ne? Der Wein wird ja schon geerntet und so weiter. Also vielleicht sind auch in 3 Wochen in Falster schon die Quitten reif. Also, wo waren wir jetzt gerade? Ja, ne? Also jetzt dachte ich so, das wäre so ein bisschen so Obst und klein wenig vielleicht Tomaten oder sowas, ein kleiner Teich, nicht wahr? Dachte ich, ja, das wäre doch, aber das wiederum, das rückt in weitere Ferne jetzt wieder. Mal sehen, ob ich was anderes oder ich muss eben doch hier wirklich aufs Land. Ne? Ich meine, Ahrensburg immerhin, und da kommen ja auch die Preise her. Ne? Ich hatte dann noch mal im Vorfeld mich irgendwie erkundigt und sah unter der Woche fährt da auch ein Regionalexpress und der braucht 15 Minuten vom Hauptbahnhof Frankfurt bis nach Ahrensburg. Ne, das ist ja schneller als nach Blankenese. Ne? Also das schneller auch als in zum Beispiel andere Stadtteile wie Volksdorf oder die Ecke Ohlstedt oder sowas. Ne? Das ist eigentlich rasant. Ne? Und deswegen ist auch so, dass deswegen auch da die Preise, ne? 480.000 für so ein kleines Grundstück mit zwei Häusern da, 3 Meter Mindestabstand, krass, ne? Tja, ich dachte auch, ne, ich sagte ja, heute ist dieser Wohngipfel und im Vorfeld kam ja schon die Kritik, dass auf Seiten quasi der Konsumenten zu wenig Vertreter, ich weiß nicht, der Deutsche Mieterbund und ein paar Gewerkschaften und ansonsten die Immobilienlobby. Wobei ich habe neulich in Berlin in so ein Buch geschaut, da ging es auch um die Wohnfrage. Also man liest ja viel über so böse Investoren und so weiter. Ne? Also wenn man so der Da war so eine ganz aufschlussreiche Grafik in dem Buch, ne, von den ganzen Wohnungen. Ne, es sind so ein Drittel werden selbst bewohnt von ihren Eigentümern, ein Drittel sind privat vermietet, also so von Einzeleigentümern. Und dann das letzte Drittel ist so eine Mischung aus städtischer, kommunaler, genossenschaftlicher und wenn man es glauben mag, nur 7% des Wohnungsbestandes in Deutschland werden von privaten Investoren, also solche Vonovia oder wie heißen die, oder Deutsche Annington oder sowas gehalten. Ne? Also auch wenn man das Gefühl hat, ne, also diese Bösen, ne? Ich meine, wir haben uns ja auch hier in Ottensen gegen diesen Investor, ne, der ursprünglich wollte, der ja auch so eine Mischbebauung da bei Zeise 2 Wohnungen und Büros und dann ist der ja ganz klammheimlich umgeschwenkt und dann nur noch Büros, ne, also aber klar, man hat so das Gefühl, ne, also aber ich habe dann noch mal versucht, die Quellen, ne, es gibt ja dieser 2011er Mikrozensus, da kann man ganz, ganz viele Daten. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich habe den Eindruck, das stimmt so ungefähr. Ne? Also also in Deutschland kann man nicht unbedingt davon sagen, dass also ne? Also es sind vielleicht so die Schlagzeilen machen die Investoren. Ne? Also zum Beispiel in Frankfurt mit irgendwelchen extremen Miet- und Quadratmeterpreisen. In Frankfurt, da im Grüneburgpark, wird ja so ein Hochhaus, da sollen ja angeblich 19.000 € kommen, ne? Um die Ecke in der Oberlindau, irgendwie waren es 13.000. Muss natürlich gerade da Oberlindau, das Gebäude, da ist ja der Entwickler pleite gegangen. Es sind auch risikoreiche Sachen, ne? Also in dem Segment, da hat man natürlich auch den hohen Anspruch der Käufer, ne? Die ja da keine Sozialwohnung irgendwie, sondern die erwarten eben die sprichwörtlichen goldenen Wasserhähne. Und sind wahrscheinlich auch relativ schnell dabei zu klagen, wenn irgendwas nicht läuft. Ne? Wenn die schon so viel Geld ausgeben, haben sie ja recht. Ne? Ich meine, ansonsten ist es natürlich, sage ich mal, wenn ich immer drüber nachdenke, ist es natürlich eine komplizierte Sache. Ne? Ich dachte heute noch darüber nach, ne, man irgendwie. wenn man überhaupt an die über diese ganzen Forderungen, ne, es muss mehr gebaut werden, es muss mehr gebaut werden. Ne, man hat so, als wäre es so ein unabänderliches Grundrecht der Menschen, in Städten zu wohnen. Ne. Man kann genauso gut sagen, das ist ein Privileg. Ne, das ist andere, ne, das Wohnen in der Stadt war immer schon teuer. Ne, und wenn man jetzt sagt, na, kommt alle, ne, die Frage, wie soll das gehen? Ne, also, ne, diese, ist das, ne, da tritt ja auch eine Marktverzerrung ein, ne? Dass man sagt, ne, alle sollen in der Stadt wohnen. Es wäre so, als würde man sagen, alle sollen am Central Park wohnen können oder alle sollen in Manhattan wohnen können. Ne? Also das ist schlichterdings nicht machbar. Ne? Also neulich war auch, kam irgendwie über Twitter, ne? Also jemand, nein, man soll überhaupt kein Geld, keinen Profit mit Wohnungen. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich, das, wie es im Ostblock ausgesehen hat, ne? Also das wissen wir ungefähr. Ne? Ja. Also, ich meine, das ist jetzt hier, ich sag mal, ich darf ja hier in meiner Sendung so ein bisschen polemisieren und zuspitzen und manchmal auch nachdenklich sein und sozusagen die einzelnen Punkte abwägen, nicht? Aber mir kommt so vor, klar, also es ist, wenn man gleichzeitig eben liest, was angeblich eben Städte oder bestimmt, man muss auch sagen, bestimmte Wohnlagen, ne, also für Normalverdiener nicht mehr sich, dass das nicht zu leisten ist, ne. Wo las ich das neulich? Ne? Zum Beispiel in New York ist zum Beispiel die Kinderbetreuung oder sagen wir eher in Manhattan, müsste man sagen, und ähnlichen Bezirken ist die Kinderbetreuung eine extrem teure Angelegenheit geworden, gerade weil sich eben das Personal irgendwie dort nicht, kein, nicht das, die müssen anreißen. Ne? Also da las ich, eine New Yorker Mittelstandsfamilie gibt 2.000 bis 3.000 Euro im Monat für die Kinderbetreuung aus. Ne? Also, weil eben sowas wie Kita, die können die Betreuer und Betreuerinnen nicht bezahlen, beziehungsweise andersrum, was sie ihnen bezahlen können, das reicht nicht aus, dass die in Manhattan davon leben könnten. Ne? Die müssen anreisen und das wiederum macht die ganze Sache schwierig. Ne? So. Ja. Aber ne, gleichzeitig kann man eben auch, sage ich mal so, als Kontrainduktion sagen, ja, wenn die Preise nicht steigen würden, ne, dann wird man überhaupt keinen Vergleich. Ne, dann wird man sagen, ja, kommt alle her, irgendwie, ne, dann wird man sagen, ja, dann kommt alle in die Stadt, irgendwie, wir bezahlen euch das. Ne, also so wie das jetzt in Amsterdam, ne, wenn alle nach Amsterdam wollen, dann ist ja der Preis erstmal ein Indikator dafür, dass der Markt reagiert. Ne? Denn wie sollte man das sonst machen, dass man sagt, da kommen irgendwie 10 Leute und wollen da wohnen? Wenn man dann, soll man sagen, naja, irgendwie, mir gefällt deine Nase nicht, du kannst hier nicht wohnen oder so, das wäre auch diskriminierend. Ne? Und so sagt man halt, ja, dann gehen halt die Preise hoch und dann sollen halt die wirtschaftlich Stärkeren den Zuschlag bekommen. Ob das nun mal fair ist, ne? Man kann halt sagen, naja, es gibt ja einen Prozentsatz an Wohnungen, die das ausgleicht. Ne? Das gab es immer schon. Ne? Und das, glaube ich, ist auch legitim. Aber halt die Frage ist, wie viel davon? Ne? Also, ne, man hat manchmal, wenn man so linke Positionen sich anguckt, so das Gefühl, da gibt es keine Grenze. Ne? Am besten irgendwie. Ne? Und trotzdem ist halt letztlich dann die Frage, ne, selbst wenn man sagt, na, gibt es nicht in Frankfurt, ich weiß nicht, so ein, ich bin, da gibt es demnächst so einen Mietenentscheid, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, worum es da genau geht. Ne? Aber selbst wenn man sagt, irgendwie 100% Sozialwohnung, war es nicht so, dass mit dieser städtischen Wohnungsbaugesellschaft, AGB oder sowas, die sollen nur noch solche Wohnungen anbieten. Ja, nun ist trotzdem halt die Frage, ja, wo sollen die denn gebaut werden? Ne? Soll man dann demnächst auch zu Zwangsenteignungen kommen und sagen, wie, ne? Es ist ja schon die Frage damit, zum Beispiel mit diesem neuen neuen Stadtteil da irgendwie bei Kalbach, an der, ist das A3 oder A5 in Frankfurt, ne, sollen da auch die Leute enteignet werden und so weiter. Ne? Also für was? Ne? Oder sollte man nicht zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht besser wäre, man würde die ländlichen Räume auf irgendeine Weise attraktiver machen. Ne? Es sagte mal ja jemand zu mir, das ist schon über 20 Jahre, da war ich in Japan, da ging es um Elektroautos, ne? Damals schon. Ne? Da, wie, und dann sagte jemand, na, besser als Verkehr mit E-Autos ist kein Verkehr. Die Leute sollen da arbeiten, wo sie wohnen. Ne? Also das auch öffentlicher Nahverkehr, Busse und Bahnen, das ist vielleicht besser als der Individualverkehr mit Autos, aber trotzdem ist auch Verkehr. Ne? Und jetzt lese ich da, wegen diesen Fahrverboten sollen in Frankfurt eventuell die Dieselbusse, viele, viele Dieselbusse nicht mehr fahren dürfen. Naja, ne? Also insofern die Idee zu sagen, ja, die Leute sollen da arbeiten, wo sie auch wohnen und keinen Verkehr oder deswegen weniger Verkehr produzieren, ist auch eine Idee. Ne? Also wäre auch, müsste man auch in die Diskussion schmeißen. Tja, ich sehe so hier, das ist übrigens blöd irgendwie bei Skype, dass ich hier keine Uhr mehr sehe, wenn ich jetzt glaube ich, ah ja, so nur wenn ich da drauf tippe, dann sehe ich, dass ich merke so gerade, wir sind so am langsam geht's zum Ende dieser Sendung, geht so aufs Ende dieser Sendung zu. Jetzt habe ich mir doch so fast wieder wegen dieser ganzen Immobiliensache und dem anderen fast in Rage geredet und ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht noch was anderes hätte sagen wollen, sollen. Wer weiß, dafür ist jetzt fast gar keine Zeit mehr. Nein, gar keine Zeit mehr. Ich sag mal soweit, das ist für heute, Freitag, den 21. September, war das Seminar auf Radio X. Wir haben um eine Woche das verschoben. Eigentlich wäre es ja der 14. Genau, und ich dachte noch, ja, an dem 14., da hättest du dann vielleicht darüber gesprochen, über den sozusagen den 14. September 2000. 12, Mensch, ist das, der war ja auch ein Freitag, das wäre sozusagen die dritte Sendung zu meinem Hamburg-Aufenthalt. Da bin ich ja frisch aus Frankfurt zurück, naja, nicht ganz frisch, 2 Wochen, und habe so über meine Erfahrungen in Hamburg im Sommer 2012 gesprochen, nicht? Das hätte ich vielleicht in größerer Weise erwähnt und dachte ich vielleicht, naja, einerseits schade, andererseits es passiert auch mal was Neues, denn wenn ich mich immer wieder wiederholen würde, naja, dann könnte man sagen, wozu noch diese Sendung, nicht wahr? Ja, und deswegen ist auch die nächste Sendung der 12. Oktober. Wir haben das verschoben, weil da werde ich wahrscheinlich in Dänemark zur Hauswoche sein, in unserem Falsterhus. Und daraufhin wird es dann, und auch das wird sich nicht wiederholen, also es wird dann außerplanmäßig der 19. Oktober sein. Nun ja, so sage ich für heute, Freitag, den 21. September, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.